SWR 2 Podcast.
Hallo zusammen und welcome zu einer neuen Folge Fakt ab. Diese Woche wieder mit mir, mit der Julia Nestlen.
Und mit mir, bin ich dran? Und mit mir, mit Sina.
Sina Kürz sitzt mir gegenüber. Und Sina, also mir ist ja gerade warm, du siehst eher aus, als wäre dir sehr kalt.
Nein, mir ist überhaupt nicht. Wir sehen uns ja hier über die Videoschalte. Ich sitze hier in so einer schönen, weichen Bettdecke, damit der Hall in meiner Stimme nicht zu krass ist, damit nicht alle denken, ich wäre in irgendeinem krassen Tanzsaal. Vielleicht hört man hier die Bettdecke rascheln. Aber es passt auch, weil hier gewittert ist gerade auch richtig. Also für mich ist das hier so eine richtige Geister-Podcast-Aufnahme. Es blitzt und gewittert. Wir werden heute so eine richtige Horrorfolge. Wir werden über richtig gruselige Sachen heute sprechen.
Ja, oder? Ich lese hier gerade schon Schokolade, ja. Dann über Bienchen. Es wird auf jeden Fall gruselig.
Nee, ich fange direkt gruselig an, denn das Erste, was wir natürlich gerade mal noch erwähnen möchten, ist von der Folge davor, von der Folge letzte Woche. Und zwar geht es um Hirnwasser. Das passt wirklich zu so einer Gruselfolge. Mhm. Wir haben nämlich letzte Woche über eine Forschung gesprochen, bei der Mäuse im Labor Hirnwasser abgenommen bekommen und ältere Mäuse dann das Hirnwasser von jüngeren Mäusen eingeflößt bekommen. Und wir haben uns gefragt, wie nimmt man denn Hirnwasser ab? Also kriegt man so eine Spritze in den Kopf gerappt und dann wird das irgendwie so abgezogen. Und uns hat aber ein Hörer geantwortet, nämlich Dr. Med. H. Lengfeld.
Der Hendrik,
genau.
Ich habe gegoogelt, er arbeitet in Bad Kreuznach wohl.
Ah, cool. Wir googeln die Leute. Ihr solltet also aufpassen, was ihr uns genau sagt. Und Hendrik hat uns aufgeklärt, Hirnwasser oder Liquor, so wird es auch genannt, umspült die Hirnhäute inklusive derer um das Rückenmark. Und der kann sehr ungefährlich, also dieser Liquor, kann sehr ungefährlich im unteren Bereich der Wirbelsäule abgezogen werden. Ne? Also es wird nicht einfach eine Spritze ins Gehirn gerammt, sondern das geht auch außerhalb vom Kopf. Mhm. Und er schreibt weiter, da das Rückenmark irgendwann nicht mehr in die Länge wächst, die Wirbelsäule aber schon, ergibt sich im unteren Bereich ein Hirnhautsack, durch den nur noch lose Nervenfasern ziehen. Und diese Fasern weichen einer hineingestochenen Nadel aus, auch crazy, und werden bei der Abpunktion nicht verletzt. Bei der Liquorpunktion, einer neurologischen Standarddiagnostik, wird beim sitzenden Probanden zwischen zwei unteren Wirbelkörpern eine Hohlnadel eingestochen, über die einige Milliliter Hirnwasser abgelassen werden können. Also es passiert gar nicht am Kopf.
Dir wird so im unteren Rückenbereich dann das abgelassen. Okay.
Ja, aber es fühlt sich bestimmt auch nicht gut an, aber okay.
Cool, dass diese Nerven einfach ausweichen. Das ist ja fancy.
Das ist crazy, ja.
Danke auf jeden Fall, Hendrik. Aber ich frage mich, ob man bei Mäusen, es ist dann ja eine Mini-Mini-Fuzzi-Nadel und das bestimmt herausfordernd. Aber ich muss sagen, du hast mich nicht enttäuscht, was den Horrorfaktor angeht, dieser Nachricht.
Ja, also ich fühle mich auch, ich bin auch schon ein bisschen am Zittern. Kommen wir doch mal jetzt zu einem unserer Lieblingsforschungsthemen. Also auf jeden Fall Lieblingsforschungsthema von Julia und mir. Oh, es geht nämlich um Mundgefühl beim Essen. Da haben wir ja schon mal im April drüber gesprochen. Das ist ja für uns fast genauso wichtig wie der Geschmack des Essens. Also finde ich wirklich. Ne?
Auf
wie
jeden
fühlt
Fall.
Es sich im Mund an? Super wichtig. Und jetzt haben Physiker und Ernährungswissenschaftler aus den Niederlanden sich mit dem Brechungsverhalten von unterschiedlich geformter Schokolade beschäftigt und sich das angeschaut. Und ja, dieses Brechungsverhalten von Schokoladenform kann man natürlich mechanisch testen, aber noch besser natürlich mündlich.
Ja, das so haben Sie mal natürlich. Testpersonen, ganz wichtig.
Finde ich absolut richtig, genau. Und genau diese Testpersonen durften nämlich sich das mal genauer anfühlen. 10 Testpersonen, um genau zu sein, zu denen ich leider nicht gehört habe. Hm. Diese Schokolade wurde mit einem 3D-Drucker gedruckt. Das fand ich auch sehr cool, also unterschiedliche Formen. Und dann wurde sie eben einmal mechanisch zerbrochen, wurde sich das angeschaut. Und dann haben auch die Testpersonen diese Schokoladenstücke in den Mund bekommen und durften mündlich zerbrechen.
Okay, und geht es darum,
wie sich das anfühlt?
Was für eine Form, also ob das Rippchen sind oder Dreiecke oder Kreise, oder geht es darum, ob die Erhebung der Schokolade eine unterschiedliche Form hat?
Die hatten als Form so eine S-Form, kann man sagen. Also du kannst dir vorstellen, wie so ein S wurde das gedruckt und natürlich dann auch noch in die Tiefe. Aber mit so ganz vielen Kurven. Ich fand, das sah auf den Bildern so ein bisschen aus wie diese Schlange bei Snake auf dem Nokia 3310.
Ah,
weißt du
okay.
noch? Also das, wenn die so ganz lang ist, dann geht man ja so links, rechts, so runter. Und so sah das dann so ein bisschen aus. Und da konnte man, die wurde dann einmal längs gebrochen und einmal dann so, dass so die mehreren Schichten so zusammengebrochen werden. Und so haben die Probanden das dann auch, so haben die auch da reingebissen.
Ich bin mir sicher, es gibt ein Bild davon und wir können es in den Shownotes verlinken. Ich kann es mir gerade nur so halb vorstellen, aber ich muss da gleich mal reinklicken.
Ja, das können wir machen, genau. Und es ist klar geworden, je mehr Schichten, also je mehr Cracks, sage ich mal, man beim Beißen hat, beim Mundgefühl, umso besser ist das. Umso schöner fühlt sich das an und umso leckerer ist das.
Ja, das ist so ein mehrstufiges Bisserlebnis dann wahrscheinlich.
Genau, richtig. Kann ich auch voll nachvollziehen. Also die haben dann eben nach der besten Form gesucht und das war jetzt so eine Spiralform dann. Ne? Also man hat quasi so spiralförmig mit immer so Luft dazwischen, ne? Kannst dir vorstellen, ja. Schokolade. 3D gedruckt. Und da konnten die 10 Testpersonen dann schön reinbeißen und haben gesagt, das fanden sie halt am besten. Also da, wo man halt die meisten, das beste Crunch-Erlebnis hat sozusagen. So mehrere Schichten. Und ich finde es mega geil, weil ich stelle es mir auch total toll vor, wenn man halt in irgendwas reinbeißt, wie wenn man beispielsweise so mehrere Chips auf einmal nimmt. Ne?
Oh ja.
Und dann beißt man so, muss so den Biss noch so ein bisschen intensiver machen. Ne? Und irgendwann bricht man durch die erste Schicht. Ne? Dann landet man bei der nächsten. Das ist auch so Blätterteig oder sowas.
Oder
ne?
Krokant,
ja
immer, so diese Krokant-Eier in der Mitte. Richtig. Ist das doch immer so geschichtet ein bisschen.
Ja, generell alles mit Schichten, ne? Und das macht man ja auch generell in der Dessertindustrie, glaube ich, sehr viel, irgendwie so viel Schichten wie möglich, unterschiedliche Materialien, wie auch so eine Torte hat ja da immer noch so einen Boden und so. Also ich stelle es mir perfekt vor und ich finde toll, dass es Forschung dazu gibt.
Auf jeden Fall. Jetzt hatten wir hatten schon vegane Gummibärchen. Wir hatten dann, wie sich Doppelkekse am besten brechen lassen. Jetzt hatten wir die Schokolade. Was hatten wir noch alles?
Wir hatten die Gummibärchen, genau, diese veganen, ne? Die natürlich irgendwie so ein bisschen kleben. Die sind natürlich nicht crunchy. Aber ich glaube auch, das ist somit das beste Erlebnis. Crunch. Ja.
Aber also ich finde es richtig gut, dass wirklich dieses Problem im Alltag in der Forschung so viel Beachtung findet.
Ja, es ist halt nur, irgendwie habe ich halt gedacht, ist auch ein bisschen schade so, ne, wenn du jetzt merkst, okay, diese Schokolade, ihr könnt sie euch in den Shownotes angucken, ne, sieht natürlich super kompliziert aus, ne, und ich glaube, die Verpackungsindustrie bekommt jetzt halt schon die härteste Panik, wie man so eine Schokolade denn bitte irgendwie verpacken soll, weil es gibt doch nichts Schlimmeres, als wenn du so eine Packung dann aufmachst und denkst, geil, jetzt habe ich gleich hier diese geilen Spiralschokoladen, kann da so reinbeißen und dann sind die irgendwie schon halb zerbrochen. Ja. Bruchware nennt man das ja auch. Die kannst du ja eigentlich dann zur Hälfte des Preises bekommen. Und das kannst du ja nicht richtig, verpacken. So, ja. Ne?
Aber es gibt es noch nicht auf dem Markt, oder? Es wäre ja mal, macht mal Konkurrenz zu den quadratischen Schokoladenherstellern hier auf. Vielleicht ist das die nächste Idee. Speaking of Formen, falls es in deiner Stadt öfter regnet, wo du jetzt ja auch gerade bist, es könnte verschiedene Gründe haben, unter anderem, na klar, so Klimazone, yadi yadi yadi, aber einer könnte auch sein, welche Form deine Stadt nämlich hat, ob sie eher rund ist, dreieckig, lang. Das ist tatsächlich auch Forschung, unter anderem von der University of Texas gewesen. Und also es ist schon länger.
Man weiß doch gar nicht, welche Form, also weißt du die Form, wo bist du gerade, bist du in Mainz?
Ich bin in Mainz, ja.
Welche Form hat denn Mainz? Also ich wüsste jetzt gar nicht, welche Form.
Nein, du kannst ja mal eine App aufmachen, in der du die Stadt von oben sehen kannst. Und also
welche könnte ich dann nehmen?
Ich würde mal sagen, dass Mainz halbrund ist. Hat sich ja so vom Rhein aus so nach hinten ausgebreitet. Je nachdem, ob man jetzt Kastell noch dazu rechnet oder nicht, wird es eine andere Form, würde ich jetzt sagen. Aber auf jeden Fall, Ergebnis von dieser Studie ist, besonders wenn man in Küstennähe wohnt, ne, das sind jetzt unsere beiden Städte hier eher nicht, Bonn und Mainz, aber sie haben rausgefunden, insbesondere für Städte, die an der Küste liegen, kann man sagen, nach ihrer Forschung, dreieckige Städte kriegen am wenigsten Regen ab. Im Vergleich zu rechteckigen oder runden Städten. Runde Städte kriegen am meisten Regen ab und sind am nassesten. Das liegt daran, je nachdem, wie sich der Wind und das Wetter mit der Stadt, mit der Stadtform eben interagiert. Also dass Städte das Wetter beeinflussen, so Stadtklimatologie, das ist ja schon länger auch ein Forschungsbereich, das wissen wir.
Richtig krank, richtig crazy auch, dass das funktioniert. Ja,
ja, weil also die Versiegelung macht was damit, dann wie die Wärme reflektiert wird, wie viel Wasser evaporiert aus der Stadt heraus und so weiter
das,
und so
das
fort.
Ist total, das war mir auch nicht klar, dass das so einen krassen Einfluss hat. Wir haben ja hier in Bonn in der Rheinaue haben wir den Post Tower, das ist so ein ganz hohes Gebäude und das ist in einem bestimmten Winkel gebaut worden, wenn das irgendwie nur, ich weiß nicht, ein Viertel mehr gedreht wäre, weiß ich nicht, so um ein paar Grad, dann würde es in Bonn schon, ich weiß nicht, 2 Grad kälter oder 2 Grad wärmer sein, mhm. weil das schon einen Wahnsinnseinfluss auf das Stadtklima hatte. Mhm. Und da war ich total mindblown damals. Ja. Also es macht total Sinn, dass die Form der Stadt irgendwie auch einen Einfluss hat.
Ja, es geht halt so um das Gesamte. Ne? Es geht nicht darum, ob jetzt irgendwie die Straßen im Dreieck angelegt sind, sondern so, wie die Stadt so im Gesamten sich geformt hat. Mir fällt ein, hier in Mainz zum Beispiel gibt es auch so ein Gebäude, da fragt man sich, da ist irgendwie so eine Glaswand drin, aber das ist wohl auch deswegen, um mit dem Wind was zu machen, ne? Damit der nicht nervig wird auf die Dauer. Auf jeden Fall, diese Forscherinnen und Forscher, das muss man sich halt auch mal vorstellen, die haben sich so Städte angeguckt und dachten so, ja, London ist rund, da regnet es oft. Schauen wir uns mal genauer an. Die forschen das schon länger zu, aber es ist wirklich interessant. Also nach deren Modellierung, also muss sagen, ne, die haben das modelliert, die haben das jetzt nicht mit realen Wetterdaten gemacht und so weiter, sondern die haben das mit Modellierung gemacht. Und die sagen, eine runde Stadt kriegt durchaus ein Fünftel mehr Regen ab als eine dreieckige Stadt. Und es wäre halt für die Zukunft auch total sinnvoll zu sagen, okay, wir schauen, wie sich eine Stadt weiter ausdehnt, um zu verhindern, dass mit zunehmenden Starkregenereignissen in der Zukunft das halt schlimmere Auswirkungen auf Städte hat. Und ja, vielleicht kann man es auch ein bisschen abpuffern, indem man sie im Dreieck baut.
Ich finde übrigens, dass Bonn irgendwie eine Florida-Form hat.
Eine Florida-Form, das ist ja dann fast Dreieck. Wurde oder länglich.
Besprochen?
Nee, Florida-Form. Ich habe mich auch gefragt zum Beispiel, okay, wenn man jetzt Karlsruhe anguckt, eine Fächerstadt, ist das dreieckig oder ist das nochmal eine Extraform?
Was ist eine Fächerstadt?
Eine Fächerstadt, Karlsruhe, das ist, vorne ist das Schloss und dann ist so alles auf das Schloss hin ausgerichtet. Also es ist, geht dann wie so ein Fächer weg davon.
Ah, okay, verstehe. Ja, und da oben in der Spitze, ist ja auch dreieckig sozusagen.
Genau, ist auch dreieckig. Und Hamburg habe ich zum Beispiel, wenn ich das von oben mir angucke, ist ein Dreieck, aber ich weiß nicht, ob die Hamburger bestätigen würde, dass es bei ihnen weniger regnet als woanders.
Wahrscheinlich gibt es noch andere Gründe, nicht nur einfach die Form der Stadt, wie viel Regen da irgendwie fällt, würde auf jeden Fall mehr Sinn machen.
Ja, auf jeden Fall, ja, das sagen auch die Studienmacher, also unter ihren Modellierungen konnten sie das jetzt feststellen, aber sie sagen auch, natürlich haben sie nicht die genaue Topografie berücksichtigt. Sie haben jetzt nicht berücksichtigt, ob diese Stadt in der Wüste wohnt oder ob die Stadt in einem Waldgebiet ist, ne, und also auch was für Winde da wehen, also wenn du jetzt irgendwie eine Stadt hast, wo El Niño drüber zieht, das ist natürlich auch was anderes vielleicht noch, ne?
Ja, das
aber dennoch finde ich das irgendwie ziemlich crazy, dass man sagen kann, die Stadtform könnte beeinflussen, was für Regenfälle man da hat. Und
warum? Ich verstehe auch nicht, wenn Bonn so eine Florida-Form hat, müsste es dann nicht irgendwie sonniger sein? Könnte man das nicht irgendwie auch so in die Forschung mit reinbringen? Aber irgendwie wirkt es nicht so.
Man kann's
wobei
ja
wir
probieren.
Sind ja hier in so einem, wir sind ja hier im Rheinland in so einem, wie heißt das denn nochmal?
So ein Becken?
Ach, wie hieß das denn? Ja, so irgendwas mit Kessel war das. Es war irgendwas mit Kessel.
Unsere Redakteurin flüstert uns gerade ins Ohr, es sei die Kölner Bucht.
Die Kölner Bucht. und wir haben generell ein relativ mediterranes Klima, sagt man immer, so im Vergleich zu anderen Städten hier im Rheinland. Das könnte dann vielleicht mit der Florida-Form irgendwie einhergehen, würde ich sagen. Aber generell, irgendwelche Städte, die an Flüssen sind, sind ja immer so ein bisschen längs gezogen, oder? Die werden doch immer eher in so eine Dreiecksform gehen, würde ich sagen, weil man sich natürlich am Fluss oder auf jeden Fall in so eine längliche Form.
Aber es geht ja vor allem um Städte, die auch in Küstennähe sind, ne? Also das haben sie ja vor allem auch festgelegt, dass da der Ausschlag größer war im Unterschied als Leute.
Ja,
als Städte,
also
die
Holland ist nicht so weit weg von Bonn. Also ich finde, das kann man schon so.
Ist noch küstennah.
Ja.
Bonn am Meer, Bonn am Eiselmeer.
Genau. Ja.
Ich habe dabei auch gelernt übrigens, dass Karlsruhe, Mannheim und Freiburg Planstädte sind. Nach verschiedenen Idealen. Es gibt in der Geschichte, gab dann eben die Residenzstädte, was zum Beispiel Karlsruhe und Mannheim sind, ne, die sehr mit dem Schloss interagieren, die Stadtplanung. Freiburg ist eine sogenannte Zähringer Stadt, also auch architektonisch ganz, ganz interessant, was ich da so auf der Recherche gefunden habe. Aber also für die Zukunft können wir vielleicht festhalten, am Wasser lieber nicht so runde Städte bauen, weil sonst kann man sich gleich noch ein Schlauchboot vermutlich mit vor die Tür stellen.
Genau, das kann sich jeder merken, der irgendwie Siedler spielt oder SimCity.
Dominion ist das
genau,
nicht auch.
Wahrscheinlich ist Anno auch mit alles drin. Genau, aber Anno bitte, Küstenstädte am besten in der Dreiecksform lernen wir jetzt.
Ich habe mir auch überlegt, so in so futuristischen Alien-Filmen, das ist doch auch oft, dass die sowohl ihre Fahrzeuge besondere Formen haben, als auch die Städte irgendwie in besonderen Formen gebaut sind.
Was für Filme guckst du? Welcher Film?
Ich habe, oder bei Star Wars oder so, da sind doch auch immer die Städte in einer bestimmten
Form. Da
gibt
es einen Todesstern, oder?
Der ist rund. It's always raining on the Death Star.
Ja. Es regnet sogar dreidimensional auf dem Todesstern, natürlich.
Nun,
ist nicht nur rund,
lieber das nächste Mal eine Pyramide wählen als Todesstern.
Ja.
Ja. Wobei Wetter im Weltraum natürlich nochmal eine ganz andere Story ist.
guter Übergang, Wetter im Weltraum. Denn ein wirklich sehr spannendes Thema in der Raumfahrt ist ja Ernährung. Ne? Und wir fragen uns ja auch schon, wie kann man das machen, wenn wir irgendwelche Langzeitmissionen haben? Wie können wir die ganzen AstronautInnen da irgendwie ernähren? Ne? Ohne jetzt irgendwie tonnenweise Instantnudeln mitschleppen zu müssen. Das wäre die eine Möglichkeit, ist aber auch ein bisschen kostspielig. Deswegen wäre es gut, wenn wir unser Essen irgendwie anbauen können. Ne? Also ein Kilo Karottensamen, da kommen mehr Karotten raus, als wenn du ein Kilo Karotten direkt mitschleppst. Ne?
Klingt logisch.
Ja, klingt logisch. Und unser neues altes Ziel ist ja wieder der Mond. Wir wollen ja demnächst nochmal den Mond besuchen und gucken, was da so abgeht. Und vielleicht wollen wir auch auf dem Mond ansiedeln. Und da wäre es doch schön, wenn man da irgendwie so einen kleinen Gemüsegarten hätte. Ich meine, der Mond sieht ja generell auch schon sehr karg aus. Ein paar Tomatenpflanzen oder Maisfelder. Schön in der dreieckigen Mondsiedlung, die wir dann bauen. Wäre doch irgendwie ganz nice. Und ein Forschungsteam an der University of Florida in Gainesville, die hat jetzt 11 Jahre darauf gewartet, endlich kostbaren, echten Mondstaub für genau solche Forschungszwecke zu erhalten. Und sie haben 12 Gramm bekommen.
Oh, ist das der Mondstaub, den dieser Typ verkauft hat, der die Videokassette aufgearbeitet hat?
Was?
Wir haben neulich in der Folge, vor 2 Wochen müsste es gewesen sein, auch über den Mond und Mondstaub und so gesprochen, ja. Und da haben wir auch drüber geredet, dass es ganz schwierig ist, an Mondsachen zu kommen eigentlich. Und der Verkauf ist auch verboten. Und das unter anderem, aber es eine Möglichkeit gab, mal legal Mondstaub zu erhalten. Und zwar von dem Fototechniker, der damals eine Videokassette erhalten hat, wo Armstrong sie aber leider in den Mondstaub hat fallen lassen. Und hat er diesen Mondstaub behutsam mit Klebestreifen abgetragen und diesen Mondstaub konnte man dann legal kaufen. So, Nebengeschichte.
Ja, nee,
weiter im Text, Sina.
Nee, davon habe ich gehört, das ist auch mega geil. Also da hat sich jemand nochmal richtig Mühe gemacht. Ja, da hätten die den mal anrufen sollen, da hätten sie vielleicht nicht 11 Jahre warten müssen. Aber 12 Gramm ist halt wirklich auch Mondstaub, habe ich dann das Gefühl. 12 Gramm und nicht Monderde, wenn man lieber davon sprechen möchte. Aber egal, das sind nämlich Proben von der Apollo-Mission und deswegen sind die auch so unfassbar wertvoll. Ne? Die haben ja damals vor 50 Jahren auch immer wieder ein bisschen was mitgebracht und das ist ein extrem wertvolles Material. Wie auch immer, das Forschungsteam hat sich gefreut und direkt ein paar Samen reingeworfen für die BotanikerInnen hier unter uns, nämlich von der Ackerschmalwand. Das ist ein Gewächs, wo man auch die Genetik sehr gut kennt. Hat ein bisschen Nährlösung auf die Mondstauberde dran gefeuchtet und dann hat man mal geguckt, was passiert. Wächst was oder wächst nichts? Und es ist was gewachsen. Kleine Pflänzchen haben gekeimt, sind auch ein bisschen gewachsen, haben ein paar Wurzeln geschlagen, kleine Blättchen waren dabei. Aber leider insgesamt muss man sagen, es hat sehr, sehr lange gedauert, bis sie gewachsen sind. Und sie waren auch leider stark verkümmert, also verfärbt. Wie die eben aussahen und was man so daraufhin untersucht hat, deutet es auf eine hohe Stressaktivität beim Wachstumsprozess hin. Ne? Sie sind also wirklich nicht gut gedeiht. Ich stelle mir das so vor wie diese schlechten Tomaten, die man manchmal irgendwie billig kauft, die irgendwie nur noch nach Wasser schmecken oder so. Wobei da könnte es vielleicht sogar noch schlimmer sein. Genau, und ja, man hat das natürlich auch ein bisschen danach geforscht, wie gesagt, was da so in der Genaktivität bei den Pflänzchen abging. Ja, und überraschend, Monderde, die irgendwie sehr stark diesen Weltallbedingungen ausgesetzt ist. Wir wissen ja, die hat keine Atmosphäre, der Mond hat keine Atmosphäre, ne? Kriegt die ganze Zeit auch diese fucking Strahlenbelastung ab. Und ja, wer hätte es gedacht? Kosmische Strahlung und so ist für Lebewesen wie Pflanzen irgendwie störend beim Wachsen. Ist irgendwie nicht so gut.
Nicht so gut,
ja. Ja, also fühlt sich nicht so gut an, für die Pflänzchen da zu wachsen. Und ja, es wächst was, aber es ist eben noch nicht so optimal. Das heißt, das Maisfeld, von dem ich träume, in meiner dreieckigen Mondsiedlung, wenn ich dann in meinen Garten rausschaue, aus meinem Mondloft, aus meinem Moonloft, das werde ich wahrscheinlich nicht sehen.
Aber sag mal, Erde, also Erde ist ja immer, ne, mineralische Bestandteile und so, die gibt es ja auf jeden Fall auf dem Mond, aber ja auch immer organische Bestandteile.
Richtig, genau.
Gibt es überhaupt irgendwelche organischen Bestandteile in diesem Mondstaub?
Ich nehme mal an, nicht, deswegen werden die das auch vorher noch mit einer Nährlösung anfeuchten, ja, okay. Ne, damit da irgendwas dabei ist. Wir haben ja alle der Marsianer geguckt, also eigentlich sind wir alle, die diesen Film geguckt haben, schon von Haus aus Experten, wenn es darum geht, auf fremden Planeten irgendwas Essbares anzubauen. Und wie heißt der? Mark Wahlberg?
Nee, Matt Damon?
Matt Damon. Ach Gott, ich verwechsel immer Mark Wahlberg. Ja, und Matt Damon hat es ja auch ganz wunderbar gemacht und den Marsboden auch mit einer Nährlösung befeuchtet, sage ich mal, nämlich mit seiner Kacke. So. Hm. Ob das wirklich möglich ist, daran wird auch geforscht, ne? Ob das wirklich möglich ist, mit menschlicher Kacke dann irgendwie so einen Boden wie Marsboden zu nutzen, weil der ist ja nun mal auch wirklich nicht so geil für Pflanzen.
Aber das wäre vielleicht auch die Lösung. Wir hatten ja das letzte Mal auch die Frage, was macht man mit zum Beispiel Urinbeuteln und so weiter? Darf man die einfach am Mund ablegen? Vielleicht schließt sich ja der Kreis und man kann sie einfach als Düngemittel dann verwenden. Wobei auch die nächste Frage ist, wenn du sagst, du freust dich vielleicht auf dein Maisfeld zu blicken, ist es überhaupt dein Maisfeld? Weil der Mund gehört ja niemandem.
Also wenn ich mein Maisfeld bepinkel, ist es ja wohl mein Maisfeld, ja? Das weiß auch der Golden Retriever, der hier gerade durchs Haus läuft, ganz genau. Das Maisfeld gehört dann Sina. Und ist ja auch irgendwie ganz nett, weil eigentlich ist ja Wildpinkeln auch hier auf der Erde verboten. Und auf dem Mond wird es dann sogar wahrscheinlich gewünscht sein, ne? Also bitte.
Stell dir mal vor, wie das Atmosphäre riecht.
Ja, riecht es? Ich meine, es gibt ja keine Atmosphäre auf dem Mond.
Das heißt, die Geruchsmoleküle können sich auch nicht so gut verbreiten.
Richtig, aber wir brauchen ja eigentlich, also für die Pflanzis brauchen wir ja generell, glaube ich, auch ein bisschen Atmosphäre. Also die müssten ja dann schon ihr eigenes kleines Gewächshaus haben. Und dann müssten wir halt ins Gewächshaus.
Ein völlig stinkendes kleines Gewächshaus. Niemand hat Lust, das dann noch zu essen, was da drin wächst.
Aber das ist doch in der richtigen Landwirtschaft auch so. Da gibt es doch auch Dünger auf dem Feld, stimmt, oder? Dann müssen wir halt eine Kuh mitnehmen.
Da wird auch geodelt.
Genau, nehmen wir halt Kühe mit oder Kälber. Die kosten weniger, wenn wir sie hochschießen, weil sie dann noch weniger wiegen. Und
wie viel wiegt denn so ein Kalb? Ich meine, pro Kilo muss man ja, wenn man was hochschießt, 12.000 Dollar, meine ich, oder Euro.
Kommt drauf an, welche Rakete du nimmst, ne? Aber
es wird ein goldenes Kalb.
Was wiegt ein Kalb? 50 Kilo? Keine Ahnung.
Ich habe keine Ahnung. Ich recherchiere das mal neben
mir. Früher, als ich keine Vegetarierin war, hat ein Kalb bei mir immer 200 Gramm gewogen. Also. I don't know. Ja, aber Selbstversorgung in der Raumfahrt ist echt ein sehr, sehr spannendes Thema. Wie wir das irgendwie lösen wollen, I don't know. Und auf dem Mond, also es ist ja gewünscht, dass wir auf dem Mond irgendwie gerade für Langzeitmissionen, du sagst ja gerade selber, ne? Genau, als Zwischenstation, du sagst es ja selber, es ist unglaublich teuer, irgendwas von der Erde ins All zu schießen, weil man eben erstmal diese Anziehungskraft hier überwinden muss. Und auf dem Mond wäre das einfach viel, viel leichter, wenn man da irgendwie diese Mission dann anfängt. Ne? Kommst du einfach viel weiter.
Ja. Ja. Hier, ein Kalb wiegt am Ende bis 600 bis 700 Kilogramm, aber bei der Geburt nur 35 bis 45 Kilogramm.
Ach, guck mal.
Das heißt, 35 mal 12.000.
Genau. Aber das Kalb ist ja nur zum Düngen da, ne? Generell ist die Raumfahrt ja sehr vegetarisch, wird wahrscheinlich sehr vegetarisch ausgelegt sein.
420.000.
Naja. Das ist goldene Kalb. Also Monderde eignet sich wirklich überhaupt nicht zum Bepflanzen von irgendwelchen schönen Ackerpflanzen. Und wenn ich mir vorstelle, Mondstaub, Monderde, wenn dann auch am Ende Trauermücken aus der Erde rauskommen und alle Pflanzen befallen, dann, das wäre das, was mir noch fehlen würde. Also dann wäre ich raus.
Ich habe neulich entdeckt, dass vor meinem Fenster ein Bienenstock ist. Und seitdem freue ich mich jeden Tag und kann sie beobachten. Neulich war da auch so ein Mensch, ne, der sich dann so... Ein Imker vermutlich mit so einem Netz, also ein Mensch.
Ein Astronaut oder ein Imker, wir wissen es nicht.
Und ich bin sehr fasziniert und heute, 20. Mai, ist ja sogar Tag der Biene.
Echt?
Und also heute wird viel über Bienen gesprochen und natürlich wird da auch immer viel zu Recht darauf hingewiesen, dass es sehr viel Bienensterben gibt. Es war ja auch irgendwie den letzten Winter, haben auch nicht so viele Bienenvölker überlebt, soweit ich das auch gesehen habe. Aber allgemein, Bienensterben ist real und Bienen sind ja ein wichtiger Teil unseres Ökosystems. Und die sind nicht nur wichtig fürs Ökosystem, sondern auch echt schlau, wenn man die sich mal genauer anguckt. Also für alle, denen Ökosystem nicht Argument genug ist und vielleicht sich durch eine besondere kognitive Leistung von Bienen überzeugen lassen, dass sie schützenswert sind. Sie sind auf jeden Fall beeindruckende Mathematikerinnen. Ich habe mal drei Sachen mitgebracht. Mhm. Also natürlich, ne, sie lieben Hexagone, das ist ja irgendwie klar.
Ja. Ist auch wirklich eine sehr schöne Form.
In ihrem Bienenstock. Und was spannend ist, es sind natürlich perfekte 120 Grad. Winkel. Und mit Hexagon zu bauen, braucht das wenigste Material für am meisten Stabilität und am meisten Platz wohl.
Geil.
Frag mich dann auch, warum wir nicht dann in unsere dreieckige Stadt hexagonale Häuser bauen. Wenn das am sparendsten ist und am besten ist. Sie können lernen, ungerade von geraden Zahlen zu unterscheiden. Das ist gerade eine relativ aktuelle Studie, was sich ein Forschungsteam aus unter anderem Melbourne und Toulouse angeschaut hat.
Ach, krass, okay.
Und Bienen sind damit aktuell das einzige Lebewesen, bei dem man nachweisen kann, dass das Lebewesen zwischen geraden und ungeraden Zahlen unterscheiden kann. Aber ja, ich sag mal so, wir arbeiten ja auch daran, dass wir bald wieder das einzige Lebewesen sind, das das nachgewiesen kann.
Das geht nicht, das dürfen nur wir
das
sein.
Das geht nicht, diese
Weg
Fähigkeit
mit diesen gelb-schwarzen Viechern, wir sind viel schlauer.
Und was ich auch sehr beeindruckend finde, weil ich damit damals, kann ich mich erinnern, in der Schule durchaus Probleme hatte. Bienen können das mathematische Problem eines Handlungsreisenden lösen. Kannst du dich erinnern, was das ist? Das ist ein Mensch, der muss mehrere Orte besuchen. Ich meine, es sind 6 und er soll den kürzesten Weg finden und er darf aber keinen Ort zweimal besuchen. Also es ist so ein mathematisches Optimierungsproblem. Mhm. Und das können sie lösen. Und sie verstehen außerdem Addition und Subtraktion, zumindest 12 Bienen, mit denen das mal 2019 untersucht wurde. Also Bienen sind große Mathematikerinnen.
Okay, also man braucht gar keinen Taschenrechner in der Schule, man soll sich einfach irgendwie so ein Bienenvolk
so einen kleinen Bienenschwarm mitnehmen.
Genau, wenn sie auch noch irgendwie ableiten können oder integrieren können, fände ich das schon ganz nice. Ich finde es ja immer spannend, wenn man hört, was Tiere so können, dann überlege ich halt immer direkt, warum können die das und wofür brauchen die das? Weil meistens, oder man findet es ja meistens dann raus, wenn Tiere irgendwas Tolles können, weil sie es halt auch nutzen. Ne? Also bei den, dass sie irgendwas mit Zahlen können müssen, wie viele Bienen leben in so einem Bienenstock? Also, oder wofür brauchen die? Wofür brauchen
eine
die
sehr
das?
Große Anzahl mit, ich glaube, mindestens 5 Nullen. Wofür brauchen die das? Ich meine, weiß nicht, wenn mehrere Bienenstöcke nebeneinander stehen, das ist ja ein modernes Problem, ob ich jetzt in den 2., 3. oder 5. Bienenstock reinfliegen muss. Oder vielleicht Blumen, wie viele Blätter sie haben, um zu wissen, das ist eine gute Blume, das ist eine nicht gute Blume. Ja, wozu brauchen die das? Zu unterscheiden zwischen geraden und ungeraden Zahlen. Vielleicht, um auf der Fernbedienung immer die richtige Zahl einzustellen. Bist auch jemand, der die immer auf der geraden Zahl stehen haben muss, die Lautstärke bei der Fernbedienung?
Ach so, nee, so neurotisch. Eigentlich bin ich auch sehr neurotisch. Da bin ich tatsächlich raus, das ist mir egal. Aber ich mag auch ungerade Zahlen sehr gerne. Die 3 ist meine Glückszahl.
Bienen haben ja auch 5 Augen, vielleicht deswegen. 5? Ich weiß es nicht. Ja, Bienen haben 5 Augen.
Ah, nee, Hexagon war mehr. Ich dachte schon.
Hexagon schon gesagt, ist wiederum
die
gerade.
Die bauen eigentlich in ihrer Wahrnehmung runde Bienen oder runde Waben und weil sie eben auch hexagone Augen haben, sieht das für die dann alles nach 1 aus, weißt du? Also 6 nach 1, aber okay, sie haben 5.
Ich könnte mir auch vorstellen, ich meine, wenn du weißt, du brauchst Hexagone, weil das das Beste ist für deinen Bienenstock, wenn du dann dich verbaust und es eine ungerade Anzahl an Ecken hat, möglicherweise hat das einen großen Einfluss auf die Statik. Also ist jetzt eine Mutmaßung, ne? Aber das könnte ich mir vorstellen.
Aber das finde ich auch total geil, dass Hexagone einfach, dass es einfach die beste Form ist für diese Stabilität. Ne? Ich bin ja ein großer Fan von Bionik, ne? Also wenn man sich eben in der Evolution, in der Natur irgendwelche Sachen abguckt, ne? Ja. Und finde das immer mega geil, wenn man von Tieren was lernen kann, soweit. Oder das dann auch nochmal weiter optimieren kann für die eigenen Zwecke. Also ich finde es richtig gut. Aber subtrahieren und addieren können sie auch, hast du gesagt, ne?
Ja.
Wie wurde die Studie genau durchgeführt? Also was haben die genau mit denen gemacht?
Beim Subtrahieren und Addieren?
Ja, wie haben die das getestet? Also die werden denen ja kein DIN-A4-Blatt hingelegt haben und einen Stift und gesagt haben, du hast 20 Minuten Zeit.
Ich müsste jetzt nochmal kurz in die Studie reinklicken, aber ich meine, sie haben praktisch das mit Farben kombiniert. Also, dass sie wussten, wenn irgendwas rot ist, dann ist es mehr drin in dem einen als in dem anderen. Und wenn das Blau ist, dann ist weniger drin als in dem anderen. Aber wenn du möchtest, kann ich nochmal jetzt live in die Studie reinklicken und mir das nochmal genau durchlesen.
Ach, es geht schon. Beim Problem eines Handlungsreisenden, das macht für mich voll Sinn, dass sie das können, weil die werden ja auch, die können ja auch kommunizieren. Ne? Das Einzige, was ich bei Bienen immer im Kopf habe, ist, dass sie ja in diese Tänze machen.
Der Schwänzeltanz, ja.
Ja, dass sie in diese 8 gehen oder irgendwie sowas und dann können die den anderen Bienen sagen, ey, da hinten um die Ecke, hinter der kreisrunden Stadt hinten, da findest du richtig, richtig tolle Blumen. Und dann denken sich die Bienen, okay, gut, dann fliege ich jetzt los, dann muss ich erstmal hinten an dem Feld von dem einen Bauer vorbei, da gibt's den Raps, dann muss ich als nächstes dahin. Also das ist ja wirklich Problem einer Handlungsbiene, einer
Sammelbiene, einer Bienensammlerin, eine Arbeiterbiene.
Genau, also das macht für mich total Sinn, dass sie das schnell lösen können, weil denen geht ja auch der Treibstoff sonst irgendwann aus, wenn die losfliegen.
Absolut.
Ja, Bienen sind mal wieder schlauer als Menschen. Oder wir haben wieder Tiere entdeckt, die schlauer sind als viele Menschen.
Ja, und es ist Weltbienentag heute, deswegen, wenn ihr eine Biene seht, seid nett zu ihr. So, das war's schon wieder mit dieser Woche. Fakt ab, eine Woche Wissenschaft. Ich will ja noch eine Sache erzählen. Mhm. Taylor Swift ist jetzt Ehrendoktorin.
Was? Taylor Swift.
Hast du es mitbekommen? Taylor Swift, die Musikerin.
Taylor Swift hat promoviert und ich nicht. Was?
Nee, für Ehrendoktor muss man nicht promovieren. Ach so. Also wir könnten theoretisch alle Ehrendoktorinnen werden, ohne eine Dissertation oder Doktorarbeit zu schreiben.
Kann ich Fakt ab Ehrendoktorin werden?
ich glaube, man kann den sich fast kaufen,
hat irgendwer Ehrendoktor. Hat irgendwer von uns, ist Ineas promoviert?
Ich glaube.
Ihr hört jetzt die Folge, was?
Nee, auf jeden Fall Taylor Swift ist jetzt Ehrendoktor der University of New York für bildende Künste, weil sie eben eine der produktivsten und meistgefeierten Künstlerinnen ihrer Generation ist. Also sie ist jetzt Dr. H.C. Taylor Allison Swift.
Sie wird dann auch wirklich, das ist wirklich auch Dr. H.C., was dann bei ihr steht. Ja. So kann sie jetzt Post an sich verschicken lassen.
So darf sie jetzt Post an sich verschicken lassen.
Dr. H.C. Taylor Allison Swift. Ja. Auch noch ein wichtiger Fakt heute. Der Zweitname von Taylor Swift. Sehr schön.
Ja, also genau. Wir können ihr auch gratulieren. Ja,
Taylor, du bist herzlich eingeladen in unserem Podcast.
Genau, komm gerne mal vorbei hier bei uns.
Wir haben alle keine Ehrendoktorwürde.
Aber wir verleihen gerne die Ehrendoktorwürde an unsere ganzen lieben Faktabhörerinnen und Hörer. Und ey, ne, wenn ihr uns was schreiben wollt, wenn ihr zu irgendeinem Thema noch eine gute Idee habt oder was wisst, wie zum Beispiel der Hendrik heute, schreibt uns immer gerne.
Genau.
Faktab@swr2.de oder per WhatsApp an unserer Telefon. Die Telefonnummer und die E-Mail-Adresse und alles gibt es auch immer in den Shownotes. Und ich meine, ne, hier, Urlaubszeit beginnt jetzt. Ihr könnt ja den Podcast sehr gerne, wenn er euch gefallen hat, an eine Freundin oder einen Freund weiterleiten. Das wird ja immer für Tipps nach dem Urlaub gefragt. Und ich meine, Podcast hören am Strand ist viel besser als lesen.
Richtig. Und viele Podcasts gehen ja in die Sommerpause.
Ja, wir nicht. Wir nicht. Oder? Ich hoffe, wie auch immer, nächste Woche sind wir wieder da für euch.
Die Redaktion hatten Sophie König und Chris Eckert. Idee Christoph König.